HR Info. Hessen.
Mit Kim Horbach. Sie kommen aus Eritrea, dem Sudan, aus Albanien und dem Kosovo. Tausende Flüchtlinge, die hier bei uns in Hessen auf Asyl und eine bessere Zukunft hoffen. Die steigenden Flüchtlingszahlen stellen Städte und Kommunen aber nicht nur vor Unterbringungsprobleme. Wo viele Flüchtlinge auf engem Raum zusammenleben, da kommt es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen und Gewalt. Wie in dieser Woche in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen. Dort ist es jetzt zum wiederholten Mal zu einer Massenschlägerei gekommen. Laut Polizei haben etwa 100 Personen unter anderem auch mit Stöcken aufeinander eingeschlagen. Mehrere wurden verletzt und zwei Männer festgenommen. Klaus Pradella ist unser Reporter in Gießen. Ich habe ihn gefragt, warum es denn in der Erstaufnahmestelle immer wieder zu Schlägereien und Auseinandersetzungen kommt.
Ja, das liegt ja vor allen Dingen daran, dass es sehr, sehr viele Menschen sind, die auf engem Raum dort zusammenleben. 6.948, das heißt also, man muss sich vorstellen, alleine in dem Gießener US-Depot, also der größten dieser Einrichtungen, 4.600 Menschen auf einem Fleck, auf engem Raum zusammen. Und hier ist es so, dass natürlich verschiedene Ethnien auch noch aufeinandertreffen, die auch sich untereinander nicht unbedingt dann grün sind. Und dann kann es zu diesen Problemen kommen. Das ist eben ein großes Problem, was möglicherweise auch mit der Hitze zusammenhängt, die wir in den letzten Tagen hatten. Also da kommen viele Komponenten sicherlich zusammen und die Behörden dort sagen, also wir haben da einige Schwierigkeiten, wir wissen auch nicht so ganz genau, was wir tun können.
Was kann denn aber getan werden, um dieses Problem zu lösen?
Also man versucht schon, diese einzelnen Ethnien, von denen ich gesprochen habe, von denen man auch weiß, dass sie untereinander Probleme haben, räumlich voneinander zu trennen. Das geht nicht immer. Man versucht es aber doch noch ein bisschen stärker, als es vor einigen Wochen schon geschehen ist. Ein großes Problem ist aber auch die teilweise doch recht lange Verweildauer von Flüchtlingen in dieser Erstaufnahmestelle. Normalerweise sind die Flüchtlinge bis zu 6 Wochen hier, bevor sie dann weiterverteilt werden auf die Landkreise. Aber bei den Albanern und den Menschen aus dem Kosovo, da ist das ganz anders. Die bleiben nämlich nach einer Entscheidung des Landes dort, weil sie kaum eine Chance auf ein Bleiberecht hier in Deutschland haben. Sie werden also dann direkt aus der Erstaufnahmestelle wieder abgeschoben. Aber bis das soweit ist, das kann doch dann dauern. Und dann bekommen diese betroffenen Leute natürlich auch einen Frust darüber, dass sie nicht hier bleiben können, dass sie wieder abgeschoben werden. Und die Polizei berichtet auch gerade, dass die sehr, sehr häufig daran beteiligt sind, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt.
Jetzt ist es ja auch so, dass die Polizei dort nachts regelmäßig extra zur Kontrolle hinfährt. Wie reagiert man denn darauf bei der Polizei?
Naja, die sind natürlich nicht erfreut. 2, 3, 4 bis zu 10 Mal musste die Polizei da schon hinfahren in einer Nacht, weil immer wieder irgendwelche Vorkommnisse sich ereigneten. Und man muss sich vorstellen, die Verständigung mit den Flüchtlingen ist ja auch nicht einfach. Die ist sehr, sehr schwierig, weil die können kein Deutsch, die können teilweise auch kein Englisch. Also dann weiß man nicht, wie kann man überhaupt dann herausbekommen, was ist da passiert, wer war der Urheber möglicherweise. Und manchmal reagieren die Menschen dort vor Ort dann auch aufgebracht gegenüber den Beamten, bedrohen sie. Dort ist mittlerweile deswegen ja auch vor einiger Zeit, vor 2, 3 Wochen eine mobile Wache eingerichtet worden. Aber trotzdem müssen immer wieder Beamte nach draußen fahren, um dann nach dem Rechten zu schauen. Und die Polizei ist also da richtig heftig in Anspruch genommen.
Unruhen und Schlägereien in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Gießen. Darüber haben wir in HR Info mit unserem Reporter Klaus Pradella gesprochen. Und natürlich gab es nach diesem Zwischenfall auch Reaktionen seitens der Politik. Der Gießener Regierungspräsident Lars Wittek hat seinen Standpunkt dann noch einmal deutlich gemacht.
Was mir wichtig ist, es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe. Ich schätze sie auf nicht größer als 2%. Die Schwierigkeiten hat, sich an die Regeln hier zu halten. Es sind einige wenige, denen wir versuchen, mit dem Sicherheitsdienst und der Polizei Herr zu werden. Die allergrößte Masse ist friedlich und dankbar dafür, dass sie hier sein kann und dass sie nicht länger verfolgt und verletzt wird.
Diese Konflikte in der Flüchtlingseinrichtung in Gießen, sie sorgen auch dafür, dass die Polizei dort mehrmals täglich und auch in der Nacht Streife fahren muss. Für Andreas Grün von der Gewerkschaft der Polizei ist deshalb klar, die Polizei muss dringend entlastet werden und die Flüchtlinge müssen anders verteilt werden.
Es darf nicht bei einer einzigen zentralen Anlaufstelle in Gießen bleiben. Es müssten mindestens 3 oder 4 gleichwertige Aufnahmeeinrichtungen in Hessen sich etablieren. Und damit man nicht so viele Menschen auf einem Ort konzentriert haben, dann ist es vorprogrammiert, dass dann für die Polizeiarbeit anfällt.
Um die völlig überfüllten Unterkünfte in Gießen zu entlasten, will das Land Hessen jetzt auch in Marburg übergangsweise Zelte aufstellen und Flüchtlinge darin unterbringen. Darüber haben das Regierungspräsidium Gießen und die Stadt Marburg in einer Bürgerversammlung informiert. Stefanie Hoppe war für uns dabei.
Die Stimmung war überwiegend wohlwollend im Bürgerhaus Marburg-Kappel. Immer wieder signalisierten die Zuhörer mit ihrem Beifall, dass sie die Flüchtlinge willkommen heißen wollen, die bald in ihrer Nähe untergebracht werden sollen. Doch es gab auch kritische Nachfragen. Müssen es unbedingt Zelte sein? Und warum so kurzfristig? Regierungspräsident Lars Wittek sagte darauf, es gebe einen neuen Höchststand von unterzubringenden Flüchtlingen und die neu geschaffenen Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen seien noch nicht komplett fertiggestellt.
Bis das alles stattgefunden hat, brauchen wir eine Übergangslösung, weil die Zugangszahlen mit über 640 Menschen am letzten Wochenende so hoch sind, dass wir einen gewissen Puffer brauchen.
Deshalb sei geplant, auf einem Sportplatz am Rand des Marburger Stadtteils Kappel Zelte aufzustellen und Flüchtlinge bis Oktober dort unterzubringen. Ab Mitte nächster Woche sollen die Zelte voraussichtlich bezugsfertig sein.
Wir planen hier mit einer Kapazität von etwa 600 Personen. Die Menschen sollen hier nur eine kurze Zeit, wir planen mit 1 bis 4 Tagen sein, bevor wir sie in unsere zentrale Stelle nach Gießen holen, wo dann auch ein festes Dach über dem Kopf ist.
Marburgs Oberbürgermeister Egon Vaupel appellierte unterdessen an die Bürger, die Flüchtlinge willkommen zu heißen. Auch er musste sich die Frage gefallen lassen, warum die Stadt keine bessere Unterbringungsmöglichkeit angeboten habe. Vaupel sagte dazu, die Stadt habe mehrere Gebäude geprüft. Mal sei es an den Brandschutzauflagen gescheitert, mal sei die Versorgung nicht gesichert. Die Zelte seien eine Notlösung.
Ich möchte doch nicht als Oberbürgermeister unbedingt die Menschen in Zelten haben. Deshalb habe ich auch gesagt, dem Regierungspräsident nur für eine Übergangszeit. Wenn das mal anders sein sollte, dann muss über vernünftige Unterbringungsmöglichkeiten nachgedacht werden.
Auch das Thema Sicherheit brannte einigen Bürgern unter den Nägeln. In Massenunterkünften komme es außerdem häufig zu Konflikten. Darauf sei man vorbereitet, sagte Ralf Brede, Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf.
Wir werden Streifen dort haben und wir werden in einem engen Kontakt zu dem Sicherheitsdienst bleiben, damit wir aufkommende Konfliktherde rechtzeitig erkennen und dann vielleicht auch präventiv einschreiten können.
In Marburg sollen bald Zelte als vorübergehende Unterkunft für Flüchtlinge dienen. Stefanie Hoppe hat über die Pläne berichtet.
HR Info, Hessen.
Das ist nicht der einzige Konfliktherd, der uns momentan in Hessen beschäftigt. Auch im Bildungsbereich liegt einiges im Argen. Und wieder einmal geht es um den Zankapfel Bildungsgipfel. Der kommende 17. Juli soll aus Sicht der schwarz-grünen Landesregierung ein wichtiger Tag werden für die hessische Schulpolitik. Dann wird in Wiesbaden nämlich das Abschlussdokument des Bildungsgipfels unterschrieben. Das Problem ist aber, immer mehr Teilnehmer distanzieren sich jetzt vom Entwurf dieses Abschlusspapiers, wie zuletzt gleich mehrere wichtige Gruppierungen. Aus Wiesbaden berichtet Nikolaus Buschlüter.
Die Zahl der Unterschriften unter dem Abschlusspapier des Bildungsgipfels dürfte ziemlich überschaubar werden. Vertreter von Lehrern, Eltern und Schülern brachten ihre Ablehnung bei einer Pressekonferenz unmissverständlich zum Ausdruck. Am vernichtendsten war wohl das Urteil von Rainer Pilz vom Landeselternbeirat Hessen. Das Papier von Kultusminister Lorz sei kraft- und mutlos. Es stelle eher ein Protokoll dar als eine Handlungsempfehlung für die Zukunft.
Das Gipfelpapier ist inakzeptabel. Wenn ich dafür eine Note abgeben müsste, dann würde ich es mit einer 5 bewerten.
Heftiger Tobak auch von Jan Voss vom Elternbund Hessen. Dem Papier fehle jegliche Analyse, wieso es in den letzten 10 Jahren so viel Unfrieden an den hessischen Schulen gegeben habe.
Man könnte sagen, der Unfrieden besteht darin, dass eine Partei hier seit 17 Jahren an der Regierung ist und in diesen 17 Jahren alle 2 Jahre an dem Schulsystem herumgearbeitet hat und herumgedoktert hat, was sehr viel Unfrieden in die Schullandschaft gebracht hat.
Alle Teilnehmer hätten etwas Besseres verdient, sagte der Elternsprecher, vor allem nach so einem langen Prozess. Svenja Apun von der Landesschülervertretung urteilte, die Ergebnisse seien eines Gipfels unwürdig, weil zu abstrakt. Außerdem hätte die Landesregierung mehr auf die Opposition zugehen sollen.
Schließlich sollen diese Fraktionen bei Regierungsübernahme, etwaiger Regierungsübernahme, auch an die Beschlüsse gebunden sein. So aber stellen wir als Landesschülervertretung fest, das vorläufige Abschlusspapier ist nicht zur Unterschrift geeignet.
Da auch Jochen Nagel von der Lehrergewerkschaft GEW ausschloss, das Abschlussdokument zu unterzeichnen, stellt sich die Frage, was das letzte Treffen des Bildungsgipfels am 17. Juli überhaupt noch bringen soll. Nagel erklärte, hingehen werde man zumindest. Aber
wir sehen kein Papier, was unterzeichnet wird. Ich wüsste nicht, wie sozusagen hergezaubert werden sollte ein Papier, was die hier Anwesenden noch auch nur halbwegs noch mit Vornamen unterzeichnen könnten. Von daher weiß ich nicht, wie der Kultusminister seine Planungen vorgesehen hat für den Verlauf.
Es dürfte jedoch eine ziemlich abstruse Veranstaltung werden, denn Ende Juni hatte schon die SPD-Fraktion ihre Absage an einer Einigung erklärt. Und der Philologenverband der Gymnasiallehrer will am kommenden Montag seinen Austritt aus dem Bildungsgipfel bekannt geben. Der angepeilte Schulfrieden in Hessen verschwindet also wieder einmal in weiter Ferne.
Es gibt weiterhin Ärger um den hessischen Bildungsgipfel. Lehrer, Schüler und Elternverbände haben ihn jetzt sogar für gescheitert erklärt. Ein Bericht war das von Nicolas Buschlüter. Aktuell rumort es auch an hessischen Grundschulen und Gymnasien. Und es gibt eine Online-Petition gegen ein Vorhaben des Landes. Das Kultusministerium will an beiden Schulformen in den nächsten Jahren Einsparungen durchführen. Und zwar konkret bei Lehrerstellen. Besonders betroffen davon wäre zum Beispiel das Friedberger Burggymnasium, an dem nur die drei Oberstufenjahrgänge 11, 12 und 13 unterrichtet werden. Es ist eins von rund 20 solcher Gymnasien in Hessen.
Heute werden wir noch eine neue Ableitungsregel kennenlernen, die sogenannte Produktregel. Kann sich jemand darunter schon was vorstellen?
Ja, ich schätze mal eine Mischung aus der
Mathematik-Grundkurs in der Stufe 11 des Friedberger Burggymnasiums. In dem kleinen Raum sind durch die 21 Schüler schon alle Plätze belegt. Im nächsten Schuljahr aber werden die Schüler noch enger zusammenrücken müssen. Dann werden in dem Mathekurs voraussichtlich 23 Teilnehmer die Schulbank drücken. Und in anderen Kursen wird es kaum anders aussehen, glaubt Lehrerin Hannelore Salzmann-Baas.
Grundkurse in Mathematik, Povi, Englisch, Biologie, die jetzt schon 3, 4, 25 Schüler umfassen, werden größer werden, um ca. 2 Schüler.
Der Grund für die Erhöhung: das hessische Kultusministerium benötigt Personal für die Umsetzung wichtiger schulischer Aufgaben, etwa die Inklusion. Doch weil dem Land Geld fehlt, können keine zusätzlichen Kräfte eingestellt werden. Sie müssen aus dem vorhandenen Pool an Lehrkräften kommen. Hannelore Salzmann-Waas kennt dafür nur eine Bezeichnung.
Das ist eine Mogelpackung, dass ich es als unverschämt empfinde, hessische Schüler und Eltern und Lehrer verschiedener Schulformen gegeneinander auszuspielen. Das heißt, Stellen zu gewinnen aus den Grundschulen ohne Nachmittagsangebot, aus den gymnasialen Oberstufen und diese Stellen umzuwidmen für verstärkte Inklusion, für Unterricht in sozialen Brennpunkten und so weiter. Gegen diese Maßnahmen hat niemand hier etwas, ganz im Gegenteil. Aber wir möchten nicht bluten zugunsten dieser anderen Maßnahmen.
Aber in den nächsten 3 Jahren werden die Einschnitte für das Friedberger Burggymnasium noch größer, sagt der stellvertretende Schulleiter Rolf-Dieter Edinger.
Das bedeutet für uns, dass wir im nächsten Schuljahr 2 Lehrerstellen weniger haben. Und das ist bei 55 Stellen, ist das ja schon ganz besonders. Und das wird sich jedes Jahr erhöhen.
Von den derzeit noch 55 Lehrkräften werden dann voraussichtlich 5 fehlen. Und das sei für ein reines Oberstufengymnasium wie das Friedberger schwerer zu verkraften als für normale Gymnasien mit einem deutlich größeren Lehrerkollegium. Neben größeren Kursen befürchten die Schüler der Stufe 11 aber auch, dass das Lehrangebot nicht mehr so attraktiv sein wird.
Gerade für Leute, die vielleicht Französisch oder Physik haben, also Fächer, die prinzipiell nicht so stark besucht sind, für die würde sich das ja noch stärker auswirken. Es könnte dann sein, dass die Kurse gar nicht mehr angeboten werden.
An sich ist es viel besser zu lernen, wenn nicht so viele Schüler da sind. Und dann haben auch die Lehrer eine bessere Möglichkeit, die Schüler zu benoten.
Ich finde, wir haben das Recht darauf, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Schüler, Eltern und Lehrer des Friedberger Burggymnasiums wollen deswegen bald demonstrieren, damit das Kultusministerium die geplante Regelung nochmal überdenkt. Klaus Bradella hat berichtet. Facebook, WhatsApp, Twitter, sie sind schon fast nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Ein Lied davon können auch Lehrer singen, denn sie müssen einen Umgang mit den Netzwerken finden. Verteufeln oder in den Schulalltag integrieren, das ist die Frage. Das Kultusministerium dient da nicht wirklich als Leitbild. Es gibt nur wenig Handreichung, geschweige denn Weiterbildungen. Für Schulen und Lehrer heißt das, sie müssen selbst klare Richtlinien entwickeln, wie sie mit den sozialen Netzwerken umgehen. Susanne Schierwarte hat sich das an einer Schule in Königstein mal genauer angeschaut.
Von etwa 20 Schülerinnen im Mathekurs an der St. Angela-Schule in Königstein hat jede ein mobiles Gerät dabei. Und die Lehrerin Tanja Hartmann hat ihres im Lehrerzimmer gelassen. Im Gegensatz zu ihren Schülerinnen ist sie weder auf Facebook noch in einer WhatsApp-Gruppe. Zu groß sind ihre Vorbehalte. Die Verständigung klappt trotzdem. Hausaufgaben, Mitschriften und andere Infos gibt es per E-Mail. Tanja Hartmann.
Das geht wunderbar. Also im Zeitalter des Smartphones fragt ja auch jeder seine E-Mails ab und das ist in Ordnung bisher.
Anders ihre Kollegin Andrea Dember. Sie ist zwar nicht auf Facebook, aber in einer WhatsApp-Gruppe mit ihren Schülerinnen.
Die dazu dient oder auf Wunsch der Schülerinnen entstanden ist, dass sie sich gegenseitig an die Hausaufgaben erinnern, weil die da eine gewisse Nachlässigkeit an den Tag gelegt haben und meinten, ach, jetzt machen wir das darüber und erinnern uns dann gegenseitig und im Zweifelsfalle fragen wir kurz nach, was denn jetzt für den nächsten Tag auf war.
Voraussetzung, alle Schülerinnen der Klasse sind bei WhatsApp und keine Unterhaltung während der Schulzeit. Das regelt die Schulordnung. Auch Handys dürfen mitgenommen, aber nicht genutzt werden. Ausnahme die Oberstufe, die darf im Unterricht recherchieren und im Oberstufenraum chatten. So ist es auch an der IGS Oberursel-Stierstadt oder am Taunus-Gymnasium in Königstein. Dort sind WhatsApp- oder Facebook-Gruppen Sache der Schüler, Lehrer nehmen nicht teil. Eltern auch nicht. Informationen gibt es über die Schulhomepage oder über einen extra Server, auf dem Lehrer Infos hinterlegen können. Facebook, Twitter, WhatsApp, sie gehören nicht unbedingt zum Alltag aller Lehrer, zu dem der Schüler schon eher.
Ich bin auch auf WhatsApp und Facebook, aber auch nicht mit Lehrern, weil ich finde, dass Freizeit und Schule, das sind so zwei unterschiedliche Sachen.
WhatsApp benutze ich schon, aber wirklich nur auf privater Ebene. Mit Lehrern eher nur auf Mail, weil ich finde, da ist eine gewisse Distanz zwischen Lehrer und Schüler noch und auf WhatsApp wäre das eher unangenehm, finde ich.
Zweifellos, die sozialen Medien haben den Schulalltag verändert. Manchmal ist das ein Vorteil, oft aber auch ein Fluch, sagt Andrea Dembach.
Genau kriegt man natürlich keine Informationen, was jetzt darüber kommuniziert wird. Aber ich weiß es auch, dass schon mal Hausaufgaben auch dann entsprechend abfotografiert und gepostet werden und dann eben halt der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.
Deutlich wird, es gibt keine klaren Regeln. Aber die sind nötig.
Susanne Schierwarter über die Lehrerbildung in Sachen Social Media. Wie gut sich hessische Lehrer damit auskennen, da gibt es laut einer hr-Info-Recherche große Unterschiede, auch weil es keine einheitlichen Vorgaben gibt. Andere Bundesländer gehen da deutlich weiter als Hessen und verlangen von Lehrern gewisse Grundkenntnisse in dem Bereich. Ob das wirklich sein muss, darüber kann man allerdings streiten.
hr-Info. Pro und Contra.
Müssen Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülern Medienkompetenz vermitteln können? Andreas Gielen aus unserer Multimedia-Redaktion meint, unbedingt.
Lehrer sollen sich mit digitalen Medien auskennen, sie verstehen und anwenden. Und Schüler sollen soziale Netzwerke und digitale Medien im Unterricht auch nutzen dürfen. Denn schließlich ist es ein großer Teil der Lebenswelt von Schülern und der endet nicht beim Betreten des Klassenzimmers. Mein Wissen stammt zwar auch aus teils sehr dicken Büchern, Weltatlas, Dictionary und Duden. Das war zwar nicht unbedingt gesund für den Rücken, aber ich habe was gelernt, auch ohne Internet. Heute jedoch stammt ein Großteil dessen, was ich lerne, aus dem Netz. Es ist eben einfacher, schneller und vor allem gezielter. Lehrer und Schüler können das nutzen, gemeinsam. Denn Kinder und Jugendliche sind sowieso sehr häufig im Netz, doch nicht immer gelingt es ihnen, das Richtige aus der Wissensflut herauszufiltern. Hier sind Lehrer gefragt, die den Schülern erklären, wie sie mit diesem Wissen umgehen und die ihnen zeigen, wie sie seriöse Seiten im Netz finden. Sie könnten besser mit den Schülern reden, über Cybermobbing oder den laschen Umgang mit Bildern und Videos im Netz. Aber noch immer nutzt laut einer Allensbach-Studie nicht mal die Hälfte der Lehrer digitale Medien im Unterricht. Vielleicht aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Denn einige Schüler sind im Gebrauch der digitalen Medien so manchen Lehrern weit voraus. Genau diesen Vorsprung gilt es aufzuholen. Ich finde es an der Zeit, dass das Fach Medienkompetenz ins Lehramtsstudium integriert wird. Wer schon unterrichtet, sollte sich zumindest digitale Kompetenz aneignen. Dazu brauchen die Lehrer nicht mal schwere Bücher zu wälzen. Das Land Hessen fördert viele Fortbildungsmöglichkeiten, die auch in der Schule stattfinden können. Und außerdem gibt es Seminare auch online im Netz.
Soweit die Meinung von Andreas Gielen. Anders sieht das Anne Bayer aus unserer Bildungsredaktion.
Ich bin zwar keine Lehrerin, aber ehrlich gesagt geht es mir bei dem Thema Medienbildung so, dass ich mich frage, ja, was sollen die eigentlich noch alles können? Reicht es nicht, dass man verlangt, Lehrer von heute sollen die Schüler mehr begeistern, sollen spannenden Unterricht und möglichst viele Projekte vorbereiten, sollen jeden Schüler und jede Schülerin da abholen, wo er oder sie steht und auch die, die eventuell mehr Förderbedarf haben. Nein, jetzt sollen sie auch noch wissen, wie man am besten im Internet surft und sich dort die richtigen Informationen holt, wie man Tablets und elektronische Tafeln bedient oder wie man damit umgehen soll, wenn sich die Schüler gegenseitig aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder sonstigen Mobben. Das ist zu viel und es ist unnötig. Ich finde, Lehrer sollen den Schülern und Schülerinnen natürlich Wissen und Lerntechniken vermitteln, sollen Hilfestellung geben, wie lerne ich am besten und am effektivsten. Und ganz wichtig, sie sollen zeigen, wie man miteinander kommuniziert und was es bedeutet, wenn jemand ausgeschlossen wird. Denn Mobbing ist an jeder Schule Thema. Dazu braucht es meiner Meinung nach Pädagogen und keine Wischtechniker. Deswegen sollte eher Zeit und Geld in Fortbildungen zu Themen wie Inklusion, multikulturelle Klassenstrukturen, Mobbing und so weiter investiert werden. Denn Medien können manches vereinfachen, sind oft spannend und sicherlich auch hilfreich. Aber es gibt wichtigere Dinge im Leben, die Lehrer und Lehrerinnen können sollten.
Und wir kommen zur Krise in Griechenland. Am vergangenen Sonntag hat es ja dort ein Referendum über die Sparpolitik gegeben. Und die Mehrheit der Griechen hat mit Nein gestimmt, also die Forderungen der Geldgeberstaaten abgelehnt. Dieses Wahlergebnis, das hat auch viele Griechen bewegt, die hier bei uns in Hessen leben. Sie sind sich einig, mit dem harten Sparkurs kann Griechenland nicht geholfen werden.
Sie müssen sich was anderes überlegen, wo die Leute in Griechenland wirklich auch mit leben können. Weil das ist ja mittlerweile schlimm.
Wenn das Geld ausgeht, die Automaten leer werden, dann haben die Leute wirklich kein Geld mehr. Die Lebensmittelkosten, die sind 30% teurer oder 40% als hier in Deutschland. Ich weiß nicht, was man mit Griechenland machen möchte. Euro oder mit Drachen. Die Schulden können niemals im Leben mal bezahlt werden.
Und das tut dann weh. Also für mich, der hier griechischen Immigrationshintergrund hat und auch Deutschland seine Heimat ist.
Und die Griechenland-Krise wirkt schon längst über die Grenzen des Landes hinaus. Nicht nur Politik und Börsen sind davon betroffen, sondern ganz praktisch und handfest auch die Wirtschaft. Und zwar auch bei uns in Hessen. Dass der Handel gestört ist, das bekommen nämlich auch Importeure hier in Deutschland zu spüren, die auf Produkte aus Griechenland angewiesen sind. Stefan Ehlert hat sich bei griechischen Großhändlern in Frankfurt umgehört. Da rattern nicht nur die Kühltruhen, hin und wieder tönt auch griechische Musik aus dem Radio.
Theodoros Tsanakas ist Herr über 1800 Quadratmeter Lager- und Ladenfläche in einem Frankfurter Gewerbegebiet. Seine Hochregale sind gefüllt mit griechischen Delikatessen. Top-Weine sind dabei, Schafskäse, Kalamata-Oliven, Ölweinblätter und dicke Bohnen in Tomatensauce. Tsanakas ist Chef der Importfirma Corfu Foods, eine der größten der Branche. Aber angesichts der Krise in seiner Heimat wird auch Tsanakas nervös.
Die Probleme fangen jetzt an, weil viele Lkw, die hier in Deutschland gekommen sind, können nicht Fracht nach Griechenland finden. Ist nicht so einfach.
Doch leere Laster nach Griechenland zu schicken, ist ökonomischer Unsinn. Allein die Fähre von Italien nach Griechenland kostet die Transportfirmen bis zu 1500 Euro pro Lkw. Die Logistikketten der Großhändler sind massiv unter Druck geraten. Da sich Griechenland viele Importe nicht mehr leisten kann, versiegen langsam auch die Warenströme dorthin. Umgekehrt werden sich für die Importeure hierzulande die Transportkosten massiv erhöhen.
Die Frachtkosten, verstehen Sie, so schreiben wir drauf auf die Preise. Und alle die Produkte werden so teuer.
Tzatziki und Schafskäse, Gyros und Rizina, all das wird über kurz oder lang teurer. Wenn denn die Lieferanten überhaupt noch in der Lage sein werden, ihre Produkte herzustellen. Großkunde Theo Tsanakas muss einem Teil seiner Lieferanten von Frankfurt aus aushelfen.
Jetzt schon, aus Griechenland habe ich mehrere Telefonate bekommen bis jetzt. Die Probleme sind verschieden. Es sind also Produktionsfirmen. Die können momentan nicht bezahlen für die Produkte, zum Beispiel Fleisch.
Tsanakas muss für seinen eigenen Lieferanten das Fleisch kaufen und bezahlen, damit der ihn weiter mit Gyros beliefern kann. Doch nicht jeder am Markt ist so groß und so kapitalkräftig, dass er seinen Lieferanten unter die Arme greifen kann. Bei Großhändler Babis Giannakis von Asian Foods ist das Geräusch des Gabelstaplers nur noch selten zu hören. Statt der üblichen 10 Lkw aus Griechenland pro Woche kam diese Woche bislang nur einer.
So wie die Situation aussieht, wir können noch für ein, zwei Wochen durchhalten.
Dann fehlt es an allem. Wein, Wasser, Milchprodukte. Und die Lage in Griechenland wird immer verworrener. Großimporteur Tsanakas kann zwar weiterhin einkaufen in der Heimat, nur soll er bloß kein Geld dorthin überweisen. Denn an das, sagt er, kämen seine Lieferanten gar nicht mehr heran.
Stefan Ehlert hat Importeure in Frankfurt getroffen, die von der Griechenland-Krise mehr und mehr betroffen sind. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die gibt's auch im Internet als Podcast auf hrinforadio.de. Ich bin Kim Horbach.